Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Ilse Eliza Zellermeier. Hotelprinzessin, das wird sie ärgern, aber Opernagentin, die Agentin von Pavarotti und anderen, vielen anderen, einer ganzen Generation. Und im Hintergrund unseres Doppelkopfes heute steht eine große, eine dramatische, eine bewegende Liebesgeschichte. Aber darauf kommen wir später. Jean Guillou heißt der Geliebte. Frau Zellermeier, wo beginnt denn die Geschichte des Hauses, in dem Sie dann einen großen Teil Ihres Lebens verbracht haben, nämlich das Hotel am Steinplatz? Ihre Familie, Max Zellermeier, kommt aus Czernowitz.
Der K&K-Monarchie.
Die Hauptstadt der Bukowina. Da kamen viele jüdische Dichter her, da gab es eine große Auswanderung.
Und vor allen Dingen war das auch eine Universitätsstadt.
Seit 1875 habe ich bei Ihnen
gelesen. Die eine große Rolle gespielt hat. Aber die Mutter war eine Schönheit, eine schöne junge Jüdin, deren Eltern die Post hatten, Turn und Taxis. Und der junge Fürst, der besuchte manchmal diese Filialen, sagt man heute, oder Stellen. Und auf der Durchreise verliebte er sich in diese junge, schöne Frau. Naja, also man weiß es nicht. Es wurde gemunkelt, so Verschiedenes. Und zum Schluss, mein Vater hat nie darüber gesprochen, aber nach 9 Monaten ungefähr kam er zur Welt. Und es war immer eine sorgende Hand über ihn, wenn man so will. Er kam in die Kadettenschule, er kam zum Militär, ins Offiziersamt. Das wäre sonst unmöglich gewesen. Aber wir sprachen nie darüber. Aber die Mutter war Jüdin und so, das sollte sich später herausstellen, dass wenn die Mutter Jüdin ist, er jüdisch ist. Wir persönlich hatten keine Ahnung. Meine Mutter war Christin und aus der Hugenottenfamilie und wir wurden getauft und gingen Konfirmandenunterricht in die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und heirateten christlich alles das. Und erst 1933 erfuhren wir, dass mein Vater verhört wurde und man ihm vorwarf, dass er ein Jude ist. Und obwohl er eine fabelhafte Persönlichkeit war und niemals jemand ihm irgendwas zuleide hätte tun können, er war ein wundervoller Mann, aber er hat sich das so zu Herzen genommen, dass er einen Gehirnschlag bekam. Und leider habe ich mit 13 Jahren meinen Vater verloren. Und er hätte mir noch so viel im Leben an Weisheit geben können.
Frau Zellermeier, gehen wir noch einen Schritt zurück. Ihre Eltern haben im Adlon, in diesem ersten Prachthotel von Berlin, 1907 hat Lorenz Adlon die Idee gehabt, ein edles Hotel an die Straße unter den Linden zu setzen. Die ganze Hotel-Epoche in Berlin hat ja erst 1870-71 angefangen mit dem Sieg über Frankreich nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und dann war Preußen nicht mehr nur Preußen, sondern Berlin war das Zentrum des Kaiserreiches von Wilhelm I. Es begann die große Blüte. Sehr viele große Prachtbauten sind damals entstanden. Wie kam denn Ihr Vater, der im Adlon geheiratet hat und dann kundig durch alle edlen Hotels von Berlin gegangen ist, denn es gab ja Kaschemmen aller Art, darauf ein Hotel zu machen? Und was sollte dieses Hotel am Steinplatz werden?
Also mein Vater war Großkaufmann. Im Kriege, im Ersten Weltkrieg, hatte er mit seinem Bruder fast die gesamte Tabakernte gekauft in Mazedonien und damit sehr viel Geld verdient. Und dann hatte er die russische Kaviarkompanie, die auch eine große Rolle spielte, wo er auch die ganzen Restaurants und Hotels, auch besonders Adlon natürlich, beliefert hat. Und dann hat er gesagt, er wird auch sich ein Haus suchen und da möchte er ein Hotel daraus machen. Aber er hat lange gesucht. Er wollte nicht in Mitte. Er sagt, der Weg geht nach Charlottenburg, nach dem Westen. Er selber wohnte schon mit seiner Familie am Kaiserdamm und fand dann 1913 ein Doppelhaus, was seinen Ansprüchen sehr gefiel. Es war ein früheres Offizierscasino und das fing er an umzubauen.
1920 wird ja nicht nur Ilse Eliza Zellermeier geboren, sondern auch Berlin, denn da entsteht Groß-Berlin und Sie schreiben in Ihren Memoiren, das war flächenmäßig die größte Stadt der Welt, kaum zu glauben heute.
Ja, Berlin hat sich ja so kolossal weit entwickelt. Während andere Städte in die Höhe gingen, ist Berlin eigentlich immer weiter geworden und es wurde langsam alles eingegliedert.
Was für ein Hotel sollte das werden? Also das Adlon muss ihrem Vater Max Zellermeier sehr imponiert haben. Was hat er gemacht? Wie wurde aus diesem Kaviarhändler ein Hotelier?
Kaviarhändler klingt ulkig. Er war ja groß. Er hatte auch seine eigene Bank gegründet. Er fuhr jeden Tag mit dem Auto zur Börse. Aber er wollte gar nicht das Hotel selber leiten. Er wollte das Hotel als Hotelpension mit voller Verpflegung. Und sein Gedanke war, dass er die flüchtenden Großen, also die russischen Großfürstenfamilien aufnahm für Jahre und auch polnischen Hochadel. Und da hatte er sich ein Doppelhaus ausgesucht, Steinplatz 4 und Uhlandstraße 197. Und das eignete sich hervorragend. Es war 4 Minuten vom Kurfürstendamm, 4 Minuten vom Hotel, vom Bahnhof zu. Dann waren da die Hochschulen für Kunst und Wissenschaften. Dann war da das Renaissance-Theater, was auch schon einen guten Ruf hatte und immer noch einen großen Ruf hat. Und dann war es eine sehr ruhige Straße, die damals war ja wenig Verkehr. Es war eine ideale Lösung. Und er hatte schon also Umbauten gemacht und da brach der Weltkrieg aus, der erste. Und die Leute wurden zum Teil eingezogen und er konnte ja erst 1916 es richtig herstellen. Da er abergläubisch war, wollte er kein Zimmer mit Nummer 13, sondern auf jeder Etage fingen wir mit 14 an.
Frau Zellermeier, Sie gehen damit sehr souverän um mit diesen Höhen und Tiefen des Lebens. Also Sie haben da dieses für mich unvergessliche Moment in einem Abschnitt Ihres Buches, wo Sie sagen, ein Zimmermädchen kommt zur Rezeption, zur Direktion und kriegt den Mund nur noch lautlos auf und zu wie ein Karpfen. Sie gehen dann gemeinsam in den Garten und aus den Blumenrabatten ragen 2 Arme heraus. Was war da?
Ja, da ist ein Gast, wollte hoch oben ein Zimmer haben, weil er das Gefühl hatte, er ist näher am Himmel oder dass er also nichts anderes ihn stört. Und wir gaben ihm im 4. Stock ein schönes Zimmer. Nichts Böses ahnend. Und die Kaffeemamse, die im Hochparterre ihre Kaffeeküche hatte, die böhmische Mehlspeisköchin Anna, die sah plötzlich was Dunkles am Fenster vorbeisausen. Und das war der Mann, der wollte sich umbringen. Er hat sich aber nicht umgebracht, Gott sei Dank. Denn ungefähr 2 Zentimeter vor dem Beton war sein Kopf in die Rabatte gefallen, die gerade umgepflügt war und die Erde weich war. Also er hatte innere Verletzungen, aber nicht zu schlimm. Er war unglücklich, dass er nicht tot war und wir waren glücklich, dass er am Leben war.
Frau Zellermeier, das Konzept Ihres Vaters erinnert mich ein wenig an einen alten Landgasthof oder ein feudales Gästehaus. Er hatte nicht den Gedanken, Durchreisende kurz zu verpflegen oder kurz unterzubringen. Er wollte Lebensabschnitte gestalten. Also alle Zimmer waren Themenzimmer. Es waren fast Wohnungen. Je höher, desto größer waren die Wohnungen. Und er bot Unterkunft und Ernährung, also Vollpension, für Jahre, nicht nur für die russischen Adligen, die geflohen waren.
Genau so ist es. Wir hatten auch sehr viele ältere, vornehme Damen, hochgebildet, die früher ihre Villen hatten im Grunewald oder in Dahlem und waren verwitwet. Und denen war es viel zu anstrengend, mit dem Personal das Haus weiterzuführen. Die gingen ins Hotel, nahmen eine schöne Suite und ließen, wenn sie Hunger hatten, auf den Knopf drücken und ließen sich das Essen raufbringen. Und ihre Freunde bewirteten sie unten im Restaurant. Das Restaurant war wirklich so, wie man heute sagt, ein Fünf-Sterne-Plus-Restaurant. Mein Vater hat gesagt, mit dem Adlung in der Größe können wir uns nicht vergleichen. Aber die Küche muss unbedingt so erstklassig sein, wie was das Adlong bietet. Dazu gehörte auch die Entenpresse.
Was war das?
Die Entenpresse ist ein spezielles, wie soll man sagen, Instrument kann man nicht sagen. Es ist eine Presse. Und da werden die Karkassen sind die Gerippe von Huhn und Fasan und also diese Gerippen werden reingedrückt mit etwas Fleisch, was noch dran ist. Und dann müssen zwei kräftige Ober das drehen wie bei einem Sieve ungefähr. Und dann kommt vielleicht mit dem paar Tröpfchen wie ein Likörglas konzentriert was raus. Und das gibt eine Würze für die Soße, die unwahrscheinlich ist. Und das ist etwas Besonderes. Und so war das Ganze. Mein Vater hat die ganze Küchenbrigade damals übernommen von dem Brenners Parkhotel in Baden-Baden, wo er da gegessen hat und es ihm so gut gefallen hat, hat er gesagt, ich übernehme den Chefkoch Exner mit seinen ganzen Leuten. Die sollen haben, was sie verlangen. Die Küche wird entsprechend gebaut, die ganzen Vorräte, Vorratsräume. Es gab natürlich noch nicht diese Möglichkeiten, die Erfrischung, die Tiefkühlsachen. Aber er wollte sowieso keine Tiefkühlsachen. Es musste alles frisch sein.
Ilse Eliza Zellermeier, 1920 geboren. Okay, da hat man schon ein wenig Angst um ihr Leben, um diese Lebensgeschichte, weil da droht ja einiges Schlimme. Aber 1916 ein Hotel zu eröffnen von ihrem Vater Max ist doch relativ albern, weil 1914 hat der Erste Weltkrieg angefangen und 1918 haben wir dann auch das Ende des Ersten Weltkriegs, den Vertrag von Versailles, dann haben wir 1919 die Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, die werden aus dem Hotel Eden verschleppt. 1920 haben wir den Kapp-Putsch. Wir haben nicht nur Freikorpsmorde, wir haben ein ganzes Hin und Her, das ja dann 1933 in der Machtübertragung an Adolf Hitler gipfelt. Erzählen Sie mir von dieser bewegten Zeit, denn Sie sprechen ja auch trotz Geflügelpresse von einer Zeit, in der die Tasse Kaffee durchaus 14.000 Mark, nein, zwei Tassen Kaffee, 14.000 Mark kosten konnten.
Da war ja die Inflation. Da beschwerte sich eine, ich glaube, es war in dem romanischen Café an der Gedächtniskirche. Da sagt er, bitte die Rechnung. Und da bringt der Kellner ihm die Rechnung und da sagt der Gast, wieso? Ich hatte zwei Tassen Kaffee. Die eine Tasse Kaffee, da haben sie mir berechnet.
Ich glaube, 5.000 war das.
5.000 Mark. Also nicht Mark, was dann mal ist.
Reichsmark, oder?
Ja. Und die zweite Tasse haben sie mir mit 7.000. Da ist doch ein Fehler. Nein, sagte er. In der Zwischenzeit sind ein paar Stunden vergangen und die Inflation ist weitergegangen. Wir mussten das berechnen. Wir können nicht dafür. Und genauso zur Schule brachte man Lebensmittel mit. Wir waren auf einer Privatschule. Da hat man die Butter morgens gebracht und das Brot. Denn wenn man das mittags gebracht hätte, hätte es nicht mehr den Wert gehabt wie vormittags. Also sehr kompliziert. Aber da war ich ja noch so klein, dass ich das nur von Erzählen höre. Aber mein Vater hatte gar nicht vor, das Hotel selber zu leiten, sondern er wollte das wundervoll vermieten und also eine Residenz machen für große Familien, die jahrelang, wie sie auch blieben nachher, mit ihren Entourage, mit ihren Kammerdienern, mit ihren Zofen, mit ihren Kindermädchen und alles, was dazu gehörte, nahmen die eine ganze Etage in Anspruch und wohnten bei uns bis mindestens 33. Dann, wie Hitler kam, zogen sie vor, nach Paris zu ziehen und später dann noch nach Amerika, Kalifornien oder wo auch immer, um weg von diesen Diktaturen zu sein.
In dieser Zeit lebte auch eine Familie Menuhin bei ihnen und ein kleiner Junge musste seinen Hinterteil freimachen. Was ist das für eine Geschichte? Eine Geschichte um Liebe, Sehnsucht und Kunst, Frau Zellermeier.
Der Yehudi Menuhin, der hat ja bei uns Jahrzehnte nachher gewohnt, immer. Immer wenn er in Berlin war, wohnte er bei uns. Aber damals war er 12 Jahre und musste noch so ein bisschen als Wunderkind mit kurzen Hosen rumlaufen und musste mit seinem Vater und seinem Lehrer, das war der Enescu, der Komponist Enescu, von morgens bis abends fast ununterbrochen üben. Also so etwas von einer bitteren Kindheit, wie der arme Junge hatte, war schrecklich. Es gab nur eine Lücke, wenn dem Nachbarn es zu viel wurde und er an der Wand klopft und sagte, bitte um Ruhe. Und dann haben sie gesagt, gut, du kannst eine Stunde jetzt weggehen. Und die eine Stunde konnte er dann mit uns unten Ping-Pong spielen und war glücklich. Er sagt, Gott sei Dank, hier beschwert man sich, wenn man spielt. Und früher, was später, hätten die so viel bezahlt, wenn sie mich hören konnten im Nachbarzimmer. Aber er musste einmal, da hat der Lehrer versprochen, dass er bald zu Beethoven kommen könnte, wenn er diese Lektüre fertig hat. Also jedenfalls, um das Stück, was er gerne spielen wollte, schneller zu bekommen, hat er das andere schnellstens einstudiert. Aber etwas flüchtig. Das hat er aber selber gar nicht mal so festgestellt. Und wie er das dann deinem Lehrer vorspielte, hat er gesagt, heute, Yehudi, hast du mich sehr enttäuscht. Du hast nicht so geübt, wie ich es von dir verlange. Und der Vater, der das gehört hat, hat gesagt, komm mit mir. Und dann hat er gesagt, ich muss dich bestrafen. Es tut mir auch leid. Aber meine Frau, deine Mutter, hat gesagt, du darfst niemals Yehudi etwas durchgehen lassen. Und er zog seinen Gürtel raus aus der Hose und haute den armen Yehudi auf den Po, auf den blanken Po. Das hat er uns dann nachher weinend erzählt und wir haben ihn getröstet und gesagt, ach, Yehudi, das vergeht ja und du wirst es ja in Zukunft nie wieder zu machen, aber der Vater, deine Kindheit war schrecklich.
Wir erholen uns bei einer ersten Musik, einer Canzone, die darauf hinweist, dass Sie zwar zur Oper gewollt haben, aber denn doch beschlossen haben, durch einen vielleicht nicht ganz unglücklichen Zufall nicht Opernsängerin zu werden. Dann sind Sie Opernagentin geworden und Sie haben einen jungen italienischen Sänger kennengelernt, den Sie unter anderem vertreten haben. Das war
Luciano Pavarotti. Aber es war an einem Abend, wo ich mit dem legendären Agenten der Metropolitan, Roberto Bauer, eingeladen war bei einem Tenor, Gianni Raimondi, der wunderbar war und der an dem Tag an der Met noch sang. Und seine Frau wollte die neu bezogene Wohnung ausprobieren und lud die jungen Sänger der Scala ein zum Essen. Und den Roberto Bauer auch. Und er sagte, ob ich nicht Lust habe, mitzukommen. Natürlich hatte ich Lust und freute mich. Und an dem Abend war da Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Luigi Alva, Leone Maggera, der Mann von der Freni. Dann war der Giuseppe Di Stefano da mit einer österreichischen Freundin und noch 2, 3 andere. Und wie die hörten, dass ich aus Deutschland komme und selber Gesangunterricht genommen habe und leider bei einem falschen Lehrer, der hat mir die Stimme ruiniert. Also das ist eine tragische Geschichte, das will ich nicht mehr weiter daran denken. Da haben die mich beschworen, ob ich nicht für sie was tun könnte. Aber ich sagte, ich habe ja keine Ahnung, ich will ja selber singen. Aber die schrieben ihren Namen auf und wann sie Termine, sie hatten überhaupt keine Termine, sie waren ja frei, sie hatten überhaupt gar keine Verpflichtung. Ich sage, gut, ich fahre jetzt nach Berlin und nach Deutschland. Wenn ich was tun kann, tue ich es gerne, dann helfe ich euch. Aber erwartet nichts, ich habe ja keine Ahnung. Gut. Und so kam es wirklich, ich kam nach Berlin, da war der Professor Seefellner, der Generalintendant von der Deutschen Oper, den ich aber privat schon kannte. Wir sind sehr gerne immer gut essen gegangen ins Ritz, das war unser Lieblingslokal. Da ging auch der Karajan jeden Tag hin, bis seine Frau eines Tages monierte, dass der Wodka 2 Grad zu warm war. Und da hat der Ober gesagt, aber gnädige Frau, er hat doch noch den Eismantel um. Wie kann er da zu warm sein? Und dann sagte Karajan, wie können Sie sich erlauben, meiner Frau zu widersprechen? Und dann ist Karajan nie wieder ins Ritz gegangen und hat später gesagt, was war das für ein Fehler? Das war mein Lieblingsrestaurant und dann habe ich das getan, wie ich das bedauere. Naja, also das ist, und mit Seefellner habe ich gesprochen. Und der sah meine Liste und sagte, der Luigi Alva, den könnte ich gebrauchen. Das ist ein wunderbarer Mozart-Sänger. Ich dachte, der ist der Schwächste auf der Liste. Aber er wollte ihn haben. Soll ich das noch erzählen, ein bisschen?
Aber gerne. In Hamburg hat dann der Generalintendant Liebermann Ihre ganze Liste genommen.
Ja, zu meinem sprachlosen Erstaunen. Ich wusste gar nicht, wie das möglich ist. Ich kam so ganz harmlos dahin und sagte, eine Sache hat schon Herr Seefellner genommen, den Luigi Alva, aber die übrigen, wenn Sie Interesse haben, auch den Alva, würde ich mich freuen. Dann hat er gesagt, alle Namen, die auf der Liste sind, die vertreten Sie? Ja, sage ich. Natürlich, die haben sich bei mir aufgeschrieben. Ich habe sonst keine Ahnung, aber das sind sehr, sehr gute Sänger, aber noch jung, noch unbekannt. Nein, sagte er, lieber Mann, ich weiß, das sind hervorragende Künstler. Die nehme ich alle. Was, sage ich? Alle? Ich dachte, sie nehmen einen. Und er hat tatsächlich alle genommen und hat das Repertoire dann auf Italienisch umgestellt. Die italienischen Opern wurden auf Italienisch gesungen, weil die italienischen Sänger nicht Deutsch lernen konnten. Das war unmöglich.
Wir haben einen Sprung gemacht. In welches Jahr jetzt? Denn diese Ereignisse fanden ja nicht vor dem Krieg statt, sondern da sind wir schon lange in den 50er, 60er Jahren, wenn ich ja. mich nicht irre.
Das ist sogar so ab 65.
Wir wollten eigentlich nur eine kleine Canzone von Luciano Pavarotti ankündigen. Die kommt jetzt.
Partono e bastimente veder assai lontana cantano a bordo su Napolitano cantano eternamente o col vostro guardare e luna miezza mare ne può andare e te fa vedere.
Das war Santa Lucia, gesungen von Luciano Pavarotti, auf den wir später zurückkommen werden. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist Eliza Zellermeier. Mein Jahrhundert im Hotel, so haben Sie Ihre Autobiografie im Untertitel genannt. Im Aufbau Verlag ist sie gerade erschienen. Wir haben beschrieben einerseits die Jahre vor der Machtübernahme von Adolf Hitler. Wie geht es diesem Hotel im Dritten Reich? Wer wird da einquartiert? Die jüdischen Gäste, die russischen Gäste verschwinden ja höchstwahrscheinlich.
Ja, Gott sei Dank sind die alle noch rechtzeitig rausgekommen. Und wir haben dann noch später Verbindung mit denen gehabt und waren glücklich, dass die nicht in diesen Sog, diesem Hass von Hitler und Goebbels und diese gemeine Bande da reingeraten sind.
Was geschah denn dann später in Berlin mit dem Hotel? Das Hotel war ja in der Nazizeit umgewandelt worden von diesen Großwohnungen, wurden wieder Wände eingezogen für kleinere Hotelzimmer. Es wurden wahrscheinlich Toiletten eingebaut, Duschen eingebaut, damit doch Gäste, die schneller rein und raus gingen, dort wohnen konnten.
Jedes Zimmer war individuell eingerichtet.
Zum Beispiel?
Also anders tapeziert, anders gestrichen, anders eingerichtet, andere Möbel. Es glich kein Zimmer dem anderen und es waren so hohe Räume. Wir hatten 4,20 Meter die Raumhöhe. Und wie später nachher die Peking-Oper bei uns wohnte, da sind die Artisten in den Korridoren, haben die diese Sprünge gemacht, weil es war so hoch, dass sie das wundervoll konnten. Und dann war das die Essenszeit, also alles war auf Chinesisch geschrieben, wo sie zu den Bädern mussten und wo sie zum Fahrstuhl mussten, alles nur Chinesisch. Und unten wurde alles Restaurant mit Riesentischen und solchen Drehdingern, wo man das Essen raufstellt, was man dann drehen kann, serviert. Aber die konnten vor den Vorstellungen natürlich nicht essen, denn da wäre bei den Sprüngen alles Essen wieder aus dem Magen rausgesprungen. Aber danach wurde dann groß getafelt und da wurden die Familie Zellermeier immer eingeladen. Und da lernten wir ein bisschen Chinesisch kennen, so Chen Hao und Ni Hao und so weiter. Und es waren ganz reizende Leute, aber wie gesagt, die konnten nur Chinesisch.
Wie sah denn nach dem Krieg das vielfach umgebaute und umgewidmete, zum Schluss saß Admiral Dönitz in ihrem Hotel, als es hieß, die Damen sind an Land oder die Damen sind auf See, je nachdem, als sie damals noch gewohnt haben, in dieser
Telefonzentrale.
In der Telefonzentrale.
Ja, wir konnten keine Freunde dort erwarten, es durfte keiner rein. Aber wir durften da wohnen. Aber wie gesagt, wie Sie sagten, das heißt, entweder wir sind an Bord oder wir sind an Land. Das war dann die Auskunft. Und unsere Hausdiener wurden in Matrosenanzüge gesteckt. Na, das sah komisch aus, die alten Gesichter in Matrosenanzügen. Naja, aber auch das ging vorüber. Und dann haben die uns verlassen, 45. Und dann kam der Zusammenbruch. Also nur mein Bruder Heinz war in Berlin, während wir waren noch immer am Tegernsee.
Aber Ihr Bruder Heinz hat doch das Bagatelle in Paris, den Nachtclub in Paris, geleitet. Wie kam es denn dazu?
Mein Bruder Heinz hatte sich in Russland eine Krankheit zugezogen, eine exotische Krankheit, ich weiß nicht was, und die konnte in Berlin nicht gut ausgeheilt werden, weil die keine Erfahrung damit hatten und haben gesagt, in Frankreich durch die Kolonien hätten die da bessere Erfahrung, die Ärzte. Aber es ergab sich auch, dass Horcher, der berühmte Restaurantbesitzer und unser Lieblingsrestaurant Horcher, Otto Horcher, der bekam den Auftrag, in Paris mehrere Lokale zu übernehmen. Darunter die Bagatelle, das war ein Nachtclub, und das Maxim, das berühmte Restaurant. Und zwar noch ein paar andere Hotels und noch verschiedenes anderes. Das schreibe ich alles in dem Buch, das kann ich jetzt nicht ausführlich bringen. Aber er hatte damit in Paris kolossal Aufregung auch. Da kamen die Bandenführer von Montmartre und von Montparnasse und die bekämpften sich gegenseitig und dann der eine, dem wurde dann gesagt, die andere Gruppe befindet sich dort und dort, dann ging er hin, kam zurück und sagte, das ist jetzt erledigt. Das bedeutete, dass er die alle umgebracht hat, also schrecklich. Unruhige Zeiten. Ja, aber dann kam Heinz zurück nach Berlin, weil er gesund geschrieben war, musste sofort wieder zum Militär, kam aber zum Schluss, war er in Glienicke, in Großglienicke, in unserem jetzigen Großglienicke. Allerdings war das damals ein anderes Häuschen noch.
Ein Gartenhaus.
Ein Gartenhaus, ein Weekendhaus, was wir bauen wollten, richtig, als Festhaus. Aber da kam ja der Krieg und dann konnten wir das nicht mehr. Und da lernte er die Winnie Markus kennen, die er dann heiratete, denn die lebte da auch in der Künstlerkolonie und stellte sich vor die Frauen, weil die Russen die vergewaltigen wollten und sie war aus Prag und schrie auf Tschechisch, dass sie sich verziehen sollen und so fort und da schoss einer ihr ins Knie, worunter sie ihr ganzes Leben litt. Musste später ein neues Knie bekommen. Es war sehr schwierig. Aber dann heiratete sie meinen Bruder und war die erste Frau, denn er heiratete noch viermal im Ganzen.
Wann kehrten denn bessere Zeiten ein? Denn es gab ja dann den Moment, als ihr Bruder Achim, also der eine Bruder heißt Heinz, der das Bagatell gemacht hat, der sich früh als Gastronom betätigt hat und dann auch starrköpfig das Hotel am Steinplatz wieder hat eröffnen wollen. Der andere Bruder heißt Achim. Der kam auf eine andere Idee und die betraf den Personaleingang des Hotels, das sich ja über zwei Häuser erstreckt hat. Was hat denn dieser Kriegsversehrte, sagte man damals, der Kriegsversehrte Achim Zellermeier, der mit einem steifen Bein zurückgekommen war aus Stalingrad, sich da einfallen lassen?
Ja, er war künstlerisch sehr hochbegabt. Er malte schon von Kindheit an, nahm er Zeichenunterricht und ging in den Zoo und skizzierte da die Tiere und alles. Er war wirklich hochbegabt. Und er, für Gastronomie war er nicht so interessiert. Aber nun hatte er die Idee, ein Künstlerlokal aufzumachen. Und zwar der zweite Hauseingang, Steinplatz 4. Der lag brach. Der war früher fürs Personal, dass sie die Gepäckstücke reinbrachten und so weiter. Und zwar ein Fahrstuhl da. Den Fahrstuhl haben die Russen ausgebaut, den Motor, ohne zu wissen, dass der sowieso kaputt war. Also das lag alles brach und das wurde jetzt umgeändert. Und aus unserer früheren Wohnung wurde jetzt ein wunderschönes, voller Nischen gezauberte ein Lokal, ein Weinlokal, kann man sagen. Man kann nicht Kneipe sagen, es war ein gehobenes Lokal. Es waren hervorragende Gäste, die da kamen und Stammgäste waren. Und die Attraktion war die Bar. Im Schlafzimmer meiner Eltern wurde da die Bar dann eingerichtet mit dem roten Kachelbad, wo die ganzen Flaschen gelagert waren und so weiter. Und Karchen leitete die Bar. Karchen war ganz berühmt, Karchen Rosenzweig. Der war vorher im Gogärtchen in Kampen und sehr beliebt. Jedenfalls, so ging das. Und da wurden wichtige Gespräche geführt. Da war die Gruppe, die Brücke, die Maler. Und dann waren da der Böll und der Grass und Ben, Gottfried Ben und alle. Und alle großen Schauspieler und alles, die sagten, jetzt gehen wir noch auf ein Glas Wein in die Pulle. Es war fantastisch. 20 Jahre hat es gedauert, aber dann sind die meisten, gab es nicht mehr, die sind schon gestorben oder weggezogen durch die Blockade. Und dann schloss die volle Pulle zum Trauer aller, die noch da waren, schloss sie dann ihre Pforten.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also wenn da auf der einen Seite Industrieführer in der vollen Pulle saßen, alkoholisiert, und dann kamen da Böll und Grass und andere, die doch eher dem linken Spektrum zuzurechnen waren. Was war das für ein Klima?
Das ist schwer zu sagen. Der Böll und der Grass und so weiter, die sprachen hauptsächlich komischerweise mit Karchen. Da unterhielten sie sich an der Bar ganz konzentriert und stritten rum, wer ist der Nächste, wer wird als Nächster den Nobelpreis kriegen und ist das berechtigt oder ist das nicht berechtigt. Da stritten die rum und die anderen nahmen teil. Und die Damen, die saßen in Schaukeln, die von oben runterhingen und ließen sich von den Herren, die flirtend um sie waren, wunderbar bewundern. Es war eine tolle Atmosphäre, die man eigentlich gar nicht mehr wiederholen kann.
Wo saß denn da Elisa Zellermeier?
Ich saß manchmal am Stammtisch, aber nicht immer. Ich hatte meine oben ausgebaute Dachwohnung und ich hatte aber auch im Hotel zu tun, denn ich kümmerte mich um das Hotel und die Einteilung der Zimmer und war entzückt, wie ich las, Beniamino Gigli kommt zu uns oder Janki Pura, die ich alle so verehrt hatte und bewundert hatte und zu denen ich dann wirklich richtigen privaten Kontakt bekam. Es war eine wundervolle Zeit.
Es war ja nicht nur so, dass Theo Lingen die volle Pulle mit eröffnet hat oder bei den Eröffnungsgästen war. Es war auch so, dass Lieselotte Pulver bei ihnen vorfuhr im Hotel am Steinplatz und sagte, ich muss erstmal die Rechnung vom letzten Mal bezahlen und bevor die nicht bezahlt ist, nehme ich mein Engagement nicht an.
Naja, es war ein bisschen anders. Sie war schon engagiert, Aber wie der Wagen sie abholen wollte zum Drehen, hat sie gesagt, fahren Sie wieder zurück und sagen Sie, bevor nicht meine letzte Rechnung bezahlt ist, komme ich nicht zum Drehen.
Magda Schneider ist auch eine Schauspielerin gewesen, die in vielen Filmen mitgespielt hat und damals sehr berühmt war in den 50er Jahren. In den 60ern.
Magda Schneider, und die erfuhr, dass der Produzent Hoffmann, der wollte einen Film drehen, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Und da sagt er zu den Schauspielern, sagt mal, habt ihr nicht alle Kinder, die da mitspielen könnten? Das ist doch so eine junge Sache. Guck doch mal nach. Magda, hast du jemand? Ja, sagt sie, ich habe eine Tochter, die Romy, die ist im Internat da in Berchtesgaden. Aber die würde gerne natürlich kommen, ich kann sie ja herholen. Ja, sagt er, unbedingt, sie soll zu Probenaufnahmen kommen. Und die anderen hatten auch ihre, ich glaube, der Götz George hatte auch noch da was. Es waren ungefähr drei,
vier Jungen. Der Heinrich George, weil dann war ja der Götz George doch das
Heinrich
Kind.
Heinrich George, also der Götz George spielte, glaube ich, auch damit. Und noch irgendeiner, und von der Alexa von Poremski auch einer. Aber die sind dann nachher nicht so gut mitgekommen. Aber die Romy, die kam dann ganz aufgeregt aus Bayern an und sagte, ach, ich hoffe, dass ich das bekomme, wäre ich denn gut genug sein. Und denn mein Vater, das ist doch der Wolfgang, Wolf Albachretti, der ist doch so ein schöner Filmschauspieler. Und meine Großmutter war ja die große Schauspielerin, die Rosa Albach, die Burgschauspielerin. Das war überhaupt die berühmteste von der ganzen Familie, muss man sagen. Und sie hatte natürlich kolossales Theaterblut. Und die Romy war fabelhaft. Von der ersten Probe an, alle, die mit ihr gespielt haben, haben gesagt, das Kind ist ein großes Talent.
Jahre später, als sie schon längst ein ausgewachsener Filmstar ist, hat sie mit ihrem Hotel gebrochen. Und das hat mit einem Abend zu tun, mit einem Herrn am Abend.
Naja, das wollen wir nicht so breit treten. Sie wohnte immer bei uns. Und sie war ja unterdessen, hat sie dann noch mal in Berlin geheiratet und so weiter. Und jetzt war sie frei. Und an dem Abend kam sie mit in der Begleitung eines Schauspielers und wollte ihn mit aufs Zimmer nehmen. Und der Nachtportier sagte, damals war ja die Moral eine ganz andere, sagte, bitte, der Herr darf nicht mit rauf. Aber der ging trotzdem mit rauf. Nach 10 Minuten ging der Nachtportier rauf und klopfte an und sagte, der Herr muss runterkommen. Und dann schlug er auf den Nachtportier ein, da ging die Glastür, die Eingangspforte, die ging in Scheiben kaputt. Und der musste noch ambulant im Krankenhaus behandelt werden, der arme Nachtportier. Aber es war so. Und die Romy war beleidigt und wütend, dass der nicht bei ihr übernachten sollte und zog aus. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob sie dann nochmal wiederkam. Sie hat ja dann fast nichts mehr in Berlin gedreht. Da war es denn wohl vorbei. Aber sonst freundschaftlich waren wir weiter verblieben. Nur war sie verärgert. Aber statt dass die ein zweites Zimmer nehmen, was geht uns an, was dann passiert? Aber von der Moral konnten wir nicht erlauben, zu der Zeit, dass in unserem Hotel in einem Zimmer zwei Leute wohnen, die nicht angemeldet sind und auch nicht verheiratet sind und so weiter. Heute ist das ganz anders. Heute hat jeder behält seinen Namen, ob er geheiratet hat, nicht geheiratet hat, spielt keine Rolle.
Frau Zellermeier, wir können ja viele Namen nennen, Wieland Wagner, Horst Buchholz. Verehrt haben Sie einige. Szekely hätte Sie gerne heiraten wollen. Der war Ungar.
Ja.
Und damals doch recht berühmt.
Ja, er war Regisseur in Amerika, in Hollywood, und kam nach Berlin, um einen Film zu drehen. Aber er hatte merkwürdige Angewohnheiten, die er mir vorher mitteilen wollte. Und die bei mir auf... Also, außerdem muss ich sagen, hatte er auf mich keine Anziehungskraft. Ich hätte mir den überhaupt nicht ausgesucht. Er sah sehr gut aus. Die Winnie Markus sagte, das ist doch der ideale Mann für dich. Und der ist jetzt gerade frei und der ist doch berühmt und so. Aber nein, der hatte merkwürdige Angewohnheiten. Er wollte mein Sklave sein. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Aber nachdem er mir das erzählt hat und so, habe ich gesagt, ich bin nicht die passende Partnerin. Da muss er was anderes suchen. Ich will einen normalen Mann haben, aber nicht so etwas Verrücktes.
Frau Zellermeier, mir gegenüber sitzt eine sehr feine alte Dame, die im Gang über den Flur aristokratische Haltung annimmt und ganz nebenbei 90 Jahre alt ist. Und wir kommen nach der folgenden Musik zu ihrer zweiten Karriere, zu ihrer zweiten Laufbahn, in die sie hineingestolpert sind, wie Sie schon erzählt haben. Was ist die zweite Musik?
Da nehmen wir von Ranguillou Concerto Grosso. Das ist nur für Orchester geschrieben. Er ist ein wundervoller Komponist. Sie werden es selber hören. Eine Klangmischung. Es ist eine zeitgenössische Musik. Er hat jetzt soeben in der Philharmonie in München gespielt und hat von der Süddeutschen Zeitung eine hinreißende Kritik bekommen mit der Überschrift, weil er mit 8 weiteren Organisten spielt sein Werk La Revolte des Orgues, die Revolte der Orgeln. Das ist das. Er spielt die Hauptorgel und 8 andere Orgeln sind im Saal verteilt. Die Überschrift war Zeus und die Zwerge.
Das war ein viel zu kurzer Ausschnitt aus dem Concerto Grosso von Jean Guillou. Frau Zellermeier, Sie haben Ihr Leben im Hotel am Steinplatz verbracht. Sie sind die Tochter des Hotelgründers. Sie haben aber immer Opernsängerin werden wollen. Frau Zellermeier, wie haben Sie Jean Guillou kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt in einer Opernvorstellung Aida, wo er befreundet war mit Vera Little, die die am Meer sang. Und er wurde mir vorgestellt als junger Musiker, aber weiter nichts Besonderes. Ich wusste nicht, dass er schon bereits bekannt, berühmt war. Und ich suchte einen Begleiter für meine Arien und Lieder. Und da sagte er, das würde eigentlich doch sehr gut sein. Er könnte mich begleiten, wenn es mir recht wäre. Denn er brauchte auch unter uns gesagt, Geld zu verdienen, nicht? Und wir machten einen Termin und er kam zu mir in meine Dachwohnung, wo ich mit meiner kleinen süßen Tochter Ariana wohnte und einer Haushälterin.
Und das war wann? In welchem Jahr sind wir da?
Das war 1960. Und dann begleitete er mich und fand meine Stimme sehr schön. Und wir haben sehr intensiv gearbeitet, auch die Salome einstudiert. Und so langsam entwickelte sich immer mehr eine Nähe und es wurde eine Leidenschaft. Er wurde meine große Liebe.
Sie mussten sich dann trennen?
Wir mussten uns nicht trennen, aber wir sind übereingekommen, dass wir beide zusammen nichts werden werden. Er brauchte eine große Orgel und er wurde schon zum zweiten Mal angefragt aus Paris, ob er Saint-Eustache übernehmen könnte. Und meinetwegen hat er abgesagt. Und ich habe ihm gesagt, Jean, diese Chance kriegst du so bald nicht wieder, denn da bleiben die meistens 40, 50 Jahre. Jetzt ist er schon 50 Jahre an derselben Orgel. Er muss sie jetzt endlich mal aufgeben. Aber
an welcher ist er jetzt?
Immer noch in Saint-Eustache. In Paris. Und ich selber wollte nach Mailand, um noch meine Stimme zu verbessern. Und da haben wir gesagt, entweder müssen wir richtig Schluss machen, sonst kommen wir nicht auseinander. Es ist für uns beide besser. Es fiel uns sehr schwer. Und es ist ein schwerer Entschluss gewesen, aber es blieb uns keine andere Wahl.
Und wann haben Sie dann Jean Guillou wiedergesehen, nachdem Sie sich 1960 getrennt haben? Oder
nein,
war das 64?
64 haben wir uns getrennt.
Da sind Sie 44 Jahre alt. Nein, Doch, da sind Sie 44 Jahre alt.
Also genau dürfen Sie es nicht nachzählen, aber es stimmt.
Nein, aber ich stelle es mir psychologisch vor. Eine Frau, die mit 44 eine große Liebe hat und sagt, nein, das geht aus beruflichen Gründen nicht.
Also dumm. Es war von mir dumm. Ja. Ich habe mich aber nicht so gefühlt, dass ich schon dieses Alter hatte. Ich dachte, ich fühlte mich wie 32, sagen wir mal. Und er ist 10 Jahre jünger als ich. Das ist auch vom Vorteil. Also jedenfalls haben wir nichts voneinander gehört. Ich wusste, dass er in Santos da spielt. Er wusste von mir nichts, denn er hat mich in Mailand das letzte Mal gesehen. Und ich bin dann nicht mehr nach Berlin zurückgekommen, sondern ich bin 20 Jahre in München gewesen. In Berlin hatten wir das Hotel aufgegeben. Es war keine Spur mehr. Und er hat dann merkwürdigerweise, wie in meinem Leben ja alles so von sich aus geleitet wurde, dass ich gar nicht da viel dabei zugetan habe, bekam er mein erstes Buch zufällig in die Hände und sah darin 2 Fotos von sich mit einer wunderbaren Widmung. A Ilse, qui a fait ma vie, je donne mon art et mon amour. Das heißt, für Ilse, die mir mein Leben wiedergegeben hat, gebe ich meine Kunst und meine Liebe. Das hat er 64 geschrieben. Und jetzt, 2008, bekomme ich einen Brief von ihm, nachdem er das Buch bekommen hat. Und ich dachte, das ist der Brief, womöglich ist er gestorben und schickt mir Briefe zurück oder was weiß ich. Nein, Gott sei Dank nicht. Und er will mich unbedingt wiedersehen. Jetzt sind wir wieder zusammen. Wir schreiben uns wundervolle Briefe. Wir sehen uns so viel, wie wir können. Wir lieben uns. Es wäre, als wenn die 45 Jahre überhaupt nicht existiert hätten. Es gibt eine Vertrautheit, die man sonst gar nicht aufbauen könnte. Das ist ein Glücksfall. Das erhält mich jung, wenn Sie so wollen.
Frau Tellermeier, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sein konnten im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber Johanna Nschellium, Prinzessin Suite heißt Ihr Buch, Mein Jahrhundert im Hotel und das halbe Jahrhundert der Konzertagentin, der Opernagentin für eine ganze Epoche von Sängern, die sie sehr jung kennengelernt hat und bis zu ihrem Gipfel begleitet hat, die sehr unterschiedlich waren. Das haben wir zum Teil gar nicht behandeln können in dem viel zu kurzen Doppelkopf. Dankeschön. Wir hören zum Schluss, welche Musik wahrscheinlich, nehme ich an, von Jean Guillou?
Jetzt hören wir von Jean Guillou natürlich Colloque Nummer 4 für Orgel und Klavier.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.